Gnade sei mit euch von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, es ist der fünfte Sonntag der Passionszeit und der ist benannt. Alle Sonntage in der Passionszeit sind nach einem Psalmwort benannt. Aus dem Lateinischen heißt es dann Judica me Deus et discerne causa meam degente non sancta. Und das heißt übersetzt auf Deutsch, Gott schaffe mir Recht, Judica. Gott schaffe mir Recht und führe meine Sache wieder das unheilige Volk und errette mich von den Falschen und von den bösen Leuten. Es gibt nämlich im Leben manchmal Menschen, mit denen man sich besser nicht abgeben soll. Und manchmal merkt man es auch nicht oder man merkt es zu spät. Das ist das Anliegen, was der Beter des Psalms 43 im ersten Vers schon bringt. Und nach dem Sonntag Letare freut euch vom letzten Sonntag, an den die Hingabe Jesu bedacht wurde, betont heute der Sonntag Judica den Gehorsam von Christus, den er Gott und Gottes Ratschluss gegenüber eingehalten und eingenommen hat. Und er blickt auch oder er lenkt unseren Blick auch auf unseren Gehorsam. Und das hat ja was mit Hören zu tun, gehorsam zu sein. Und es geht um unsere Antwort auf das Handeln oder den Ratschluss Gottes und auf Gottes Gebote. Und das offenbart uns gleich ein Geheimnis des Glaubens. Wir haben es in den begrüßenden Worten von Michel Guyot schon gehört und im Eingangsgebet, dass Gott uns gnädig sein will, uns seine Gnade schenken will, gerade jetzt im Blick auf Ostern. Aber die Gnade Gottes, die müssen wir als Menschen, Kinder auch annehmen und annehmen wollen. Wir müssen sie akzeptieren, zu eigen machen. Und wo das nicht geschieht, dann kann die Gnade Gottes auch schlecht bis gar nicht wirken. Um diese Thematik geht es auch beim Wochenspruch, dass der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er selber diene und sein Leben gibt als Lösegeld für viele. Darum geht es, dass Christus gehorsam war und dass auch wir diesen Gehorsam teilen sollen. Christus ging den Weg zum Kreuz auf Golgatha und durch diesen Gehorsam, diesen Weg zu gehen, hat er uns Menschen ganz neu wieder die Möglichkeit eröffnet, mit Gott in Verbindung zu treten, Gottes Gnade in unserem eigenen Leben zu erkennen, zu entdecken und anzunehmen, dass wir auch füreinander da sind, dass es gut ist, wenn wir einander haben und miteinander unterwegs sind, auch jetzt in diesen komischen Zeiten, in dieser komischen Art und Weise mit Computer und Handy und Tablets Gottesdienst zu feiern. Dennoch geht es um die Einheit und auf die Einheit kommt es an. Und es geht heute darum auch um eine Bibelstelle, wo es um die Einheit geht, die Einheit eines Kleidungsstückes und um die Einheit von uns Menschen untereinander.
Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die da sagt:
Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen.
Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu, seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er geliebt hatte, spricht er zu seiner Mutter:
Frau, siehe, das ist dein Sohn.
Danach spricht er zu dem Jünger:
Siehe, das ist deine Mutter.
Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde:
Mich dürstet.
Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Hysop und hielten ihn den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er:
Es ist vollbracht.
Und neigte das Haupt und verschied.
Herr Jesus, ich bitte dich, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, es geht um die Einheit. Michel Guyot hat vorhin in den einleitenden Worten gebetet: Mach uns eins, dass wir einander haben und dass wir füreinander da sind. Und diese Szene, die wir jetzt eben gehört haben, von dem Soldaten, der einen Schwamm mit Essig benetzt, auf einen Isopstock spießt und dann Jesus an den Mund hält, das wirkt für viele ja hämisch oder unbarmherzig oder gemein. Aber in Wahrheit dürfte das, was dieser Soldat gemacht hat, ein Akt der Nächstenliebe gewesen sein, eine Geste von Menschlichkeit. Denn Essig war in der Antike ein besonders begehrtes Getränk der römischen Soldaten. Sie hatten alle an ihrer Ausrüstung dabei ein kleines Gefäß mit Essig, denn verdünnt mit Wasser war Essig ein Erfrischungsgetränk und ein beliebter Durstlöscher. Das heißt, der Soldat wollte eigentlich Jesus etwas Gutes tun. Er wollte Jesus mit der Gabe von Essig eher helfen oder zumindest erträglicher machen. Und vielleicht gehörte jener Soldat ja auch zu dieser Gruppe von Soldaten, die dann um die Kleider von Jesus das Los geworfen haben und die Kleider unter sich aufgeteilt haben, um sich so ihren Lohn etwas aufzubessern. Nur den Leibrock, den wollten sie nicht teilen und zerschneiden, weil das wäre ein Frevel gewesen. Wir sehen ein Bild von Sieger Köder und im Zentrum dieses farbenprächtigen und klar gegliederten Bildes sieht man das weiße Gewand von Jesus Christus, den ungeteilten Leibrock, von oben her ganz durchwebt und ohne Naht, wie es uns das Johannesevangelium erzählt. Und wie gesagt, dieses Kleidungsstück erschien selbst den Soldaten, die bei der Kreuzigung dabei waren, für eine Zerteilung viel zu kostbar, viel zu wertvoll. Weil dieses Untergewand Jesu aus einem Stück, über das die Soldaten das Los warfen, das galt schon in der alten Kirche als Sinnbild für die unteilbare Einheit der Kirche, um die Einigkeit. Wenige Kapitel vor unserem heutigen Predigtabschnitt betet Jesus in dem längsten überlieferten Gebet für die Einheit der Christen. Johannes 17, Vater, gib, dass sie alle eins sind. Jesus war das ganz wichtig, sonst wäre dieses lange Gebet nicht so überliefert worden. Im Trierer Dom wird eine Reliquie aufbewahrt und sie ist der Tradition gemäß eben dieses ungeteilte Gewand Jesu Christi und es gilt für viele Menschen bis heute als eine bewegende Erinnerung an das Menschsein Jesu. Und immer wieder finden Wallfahrten nach Trier zum Heiligen Rock statt, die letzte im Jahr 2012. Ob diese Reliquie wirklich das Kleidungsstück, das Gewand Christi ist, das lässt sich weder mit historischen noch mit naturwissenschaftlichen Methoden exakt beweisen. Denn immerhin, ich habe da im Studium mal eine Arbeit drüber schreiben müssen, gibt es mehr als 20 Leibröcke Jesu insgesamt weltweit. Und es kann ja nur einen geben. Die Überlieferung besagt, dass Flavia Julia Helena, die Mutter des römischen Kaisers Konstantin, des Kaisers, der das Christentum zur Staatsreligion erhoben hat, dass die Mutter von Kaiser Konstantin die Heiligen Land nach Trier gebracht hat. Wie dem auch sei, ob das in Trier nun das Original ist oder ob es nur ein Symbol ist, das Symbol der Einheit ist auf jeden Fall klar daran zu erkennen. Und vor dem Hintergrund solcher Deutungen bewegt sich auch die Darstellung von Sieger Köder. Denn sie will unseren Blick in eine bestimmte Richtung denken und uns zum Lenken und uns zum Nachdenken anregen. Im biblischen Abschnitt sind es die Frauen, die Jesus nahestanden und der Lieblingsjünger Johannes. Sie stehen zusammen, sie stehen beieinander. Es ist gut, dass sie einander haben, die Verwandten und die Freunde. Und sie werden zu einer neuen Familie. Sie werden zu einer neuen Einheit nach dem Willen und nach dem Wunsch Jesus selbst. Jesus selbst verfügt es so. Es ist sozusagen sein Vermächtnis. Er wünscht sich das. Er ordnet es an. Er will die Einheit. Wie gesagt, er betet im längsten Gebet, das wir überliefert haben dafür. Und auf dem Bild sind um den Leibrock Jesu die Repräsentanten der drei großen Hauptrichtungen der christlichen Kirche versammelt. Wir sehen im Vordergrund einen Popen der orthodoxen Kirche im goldglänzenden Ornat. Neben ihm einen protestantischen Pfarrer im schwarzen Talar und mit Barett. Und ihm gegenüber ein römisch-katholischer Bischof. Vielleicht ist das der Papst in dunkelroter Mitra und der entsprechenden Kleidung und im Ornat. Und alle drei fassen das Kleidungsstück an. Jeder von ihnen hat gewissermaßen einen Anteil am Erbe dieses Gewandes Jesu. Was heißen könnte, sie wollen ein Stück vom Kleid, nicht ihr Stück vom Kuchen, aber ihr Stück vom in Anspruch nehmen. Und das ist ja bis heute so, dass in gewisser Weise diese Einheit auch gegeben ist. Spätestens dann, wenn irgendwas schiefläuft, dann merken und dann sehen wir das. Wenn in der katholischen Kirche was schiefläuft, dann treten die Menschen auch aus der evangelischen Kirche aus und umgekehrt. Gerade in diesen Tagen ging ja wieder Nachrichten durch die Presse und durch die Medien, wie die katholische Kirche mit den Missbrauchsvorfällen umgeht. Und das wird Auswirkungen auf alle Christen und Kirchengemeinden haben, weil es nicht gut ist, was da geschieht. Und etwas, was uns irritiert und was vielleicht auch nicht als gut empfunden wird von der verfassten oder von den verfassten Kirchen. Etwas stört nämlich die Einheit und die fromme Idylle, dieses neue Familienbild, was Jesus verfügt hat. Es ist der schwarzhäutige Mann im Vordergrund mit seiner blutroten Fahne. Und auf dem heiligen Rock, da zeigen sich ja irgendwie auch schon Risse in Gestalt eines zerbrechenden, aus dem Lot geratenen Kreuzes. Und könnten wir diese zerbrochene Linie nicht so lesen, dass nur das Betonen oder das fromme Evangelium zwischen getrennt bleibenden Konfessionen letztlich das Ärgernis der Spaltung im Leib Christi, die wir ja als anderes Wort für Kirche benutzen, die Spaltung des Leibes Christi letztlich doch nicht zu beseitigen vermag. So geben sich die großen Kirchen mit ihrem Teil des Erbes zufrieden, sind selbstgenügsam, machen sich gar nicht klar, was sonst ihr Verhalten für Auswirkungen auf die Welt hat. Wie das zum Beispiel im Bild, im Schattenwurf von Christi Kreuz angedeutet. Und dieser Schatten des Kreuzes, wir sehen den Schaft am oberen Bildrand, der Schatten läuft direkt zu auf den dunkelhäutigen Mann mit seiner roten Fahne. Und vielleicht will der Künstler an die Adresse der Kirchen damit etwas sagen, weil es noch viel Ungutes gibt in dieser Welt und wir als Christinnen und Christen noch einen Auftrag haben, uns dagegen zu stellen und Stellung zu beziehen. Und die blutrote Farbe sei im Bild geradezu über in den unversehrten Leibrock von Jesus. Ja, und man könnte meinen, er verunreinigt das unversehrte Kleidungsstück, denn es wurde Jesus ja vor der Kreuzigung ausgezogen. Aber nun im Nachhinein ist es vielleicht doch noch mit Christi Blut getränkt worden. So will ich diesen dunkelhäutigen Mann mal interpretieren als ein Sinnbild für all diese Menschen von heute, die ihre Freude und ihre Hoffnung haben und ihre Trauer und ihre Angst und dabei besonders an die denken, die in diesen Tagen schwer bedrängt auch in unsere Gesellschaft gekommen sind. Wir beten immer wieder in unseren Gottesdiensten für die Menschen, die aus fremden Ländern zu uns gekommen sind, die über das Mittelmeer nach Europa gelangt sind, die im Kampf um Menschenrechte und um ein menschenwürdiges Leben und Lebensbedingungen hier bei uns in Deutschland angekommen sind. Und das finde ich sehr gut. Und da nehmen wir die Haltung ein und zeigen diesen Gehorsam, um den es heute geht. Die rote Fahne, die, wie gesagt, geradezu aus dem Leibrock Jesu herauswächst und sich mit dessen Weiß zu vermischen scheint, ist für mich kein Gegensatz zu seinem Kreuz, weil Rot ist die Farbe des Heiligen Geistes und Rot ist die Farbe des Blutes der Märtyrer. Und vielleicht liegt ja in beidem die rettende und die befreiende Kraft, die uns hilft, jede Krise zu überwinden, mit Jesu Hilfe, mit der Hilfe seines Geistes, mit der Annahme, mit der Akzeptanz seiner Gesinnung und Einstellung, sich hinzugeben als Lösegeld für viele. Das ist sicherlich nicht von uns erwartet, aber diese Haltung, diese Hingabe, so gut wir es können, eben auch zu leben. Und die existenziellen Krisen derer, die heimatlos geworden sind und ein besseres Leben in Europa suchen und auch in der Krise, die wir jetzt ja eigentlich weltweit leben und deren Ausgang uns noch bevorsteht, da gibt uns dieses Wissen oder diese Einstellung Trost und Kraft. Es hat schon viele und es wird weitere Opfer geben und wir haben viele und wir werden weitere Opfer bringen müssen. Wir wissen nicht, wie lange wir noch unter diesem Virus leiden und wie lange uns noch Beschränkungen und Einschränkungen auferlegt sind. Aber wir erleben trotzdem die Einheit und den Familiensinn, einen neuen Familiensinn und ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl, indem wir uns füreinander einsetzen und füreinander da sind, weil es gut ist, dass wir einander haben. Und das hoffe ich, dass wir aus dieser Krise schlussendlich gestärkt und herzlicher miteinander verbunden hervorgehen werden. Das wünsche ich mir für Sie, für euch und für mich. Und schließlich hat Jesus ja dafür lange, lange gebetet, dass wir alle eins werden. Und so will ich heute schließen und uns wünschen, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, uns bewahre, unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.